Lass mich noch kurz beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Treuer Vater, wir wollen dir danken für deine große Gnade, dass wir hier sein dürfen. Es ist so ein Vorrecht, immer wieder, Herr, dein Wort zu haben in unseren Händen und zu lesen, was du von uns möchtest. Und auch wenn wir eben nochmal Psalm 2 gehört haben, einfach die Ausschau nach Zion, Herr. Und auch wenn wir an unserem Namen den Eckstein Gemeinde, Herr, den Messias, den Eckstein, den du gelegt hast, als Errettung für die Menschheit, wollen dir danken für die Gnade, dass wir hier vor Ort sein dürfen. Danke, dass wir im Ibis Hotel uns hier versammeln durften für so oft, viele Male. Und danken dafür, dass wir diese Gemeinschaft so genießen dürfen, um dich anzubeten. Öffne unsere Augen, unsere Herzen, dass wir dein Wort auch jetzt wieder betrachten, dass wir verstehen wollen, was du uns zu sagen hast, dass wir nie aufhören zu wachsen und zu verändern und formen zu lassen in deinen Händen, weil du allein weißt, was wir brauchen zur rechten Zeit. Ich möchte dich bitten, dass du mir Weisheit gibst und alles so gestaltest, dass du am meisten verherrlicht wirst. In Jesu Namen, Amen. Ein 11-jähriges Mädchen bastelte für ihren 3 Jahre jüngeren Bruder eine wunderschöne Geburtstagskarte. In diese Karte schrieb sie die folgenden Worte: Herzlichen Glückwunsch wünsche ich dir, mein kleiner Bruder. Ich bin so dankbar, dich als Bruder zu haben. Gott hat mich für dich gegeben als deine große Schwester. Ja? Oh, kann man sagen. Oh. Und dann geht's noch weiter. PS, wenn du es wagst, diese Karte laut zu lesen, drehe ich dir den Arm um. Ja? Das sind die Beziehungen in unserem Leben, oder? Wir kennen sie vielleicht alle noch zurück aus unserer Kindheit. Menschen, die uns so nahe stehen, die wir lieben. Und zur gleichen Zeit kann es doch oft so schwer sein. Tom und Tina fahren nach einem lang ersehnten Date nach Hause. Da fragt Tina ihren Ehemann: Na, wie fandest du eigentlich das Essen hier im Restaurant? Da sagt Tom: Richtig gut, super lecker. Oder, Schatz? Da fängt Tina an zu weinen und wimmert: Soll das heißen, dass du mein Essen zu Hause nicht magst? Naja, neben dem, dass diese Auslegung von Tina etwas fragwürdig war, können wir doch sehen, wie sensibel Beziehungen in unserem Leben sind, richtig? Oft die kleinen Dinge falsch ausgedrückt, falsch gesagt, und Freude und Leid ist sehr nah zusammen. Fröhlichkeit und Schmerz immer wieder eng verbunden, gerade in den Beziehungen unseres Lebens. Und vielleicht kommt es euch ein bisschen bekannt vor, aber wir alle können doch eine Sache sehen: Alles irgendwie im Leben dreht sich um Beziehungen, richtig? Als du geboren wurdest, wer umgab dich da im normalen Fall? Ja, wir kennen es bei Hochstädte oder Schofkes und hier bei Daniel Stephanie bald. Wenn das Kind geboren wird, was passiert? Ja, wer ist da? Im Normalfall ist es deine Familie, oder? Zuerst deine Mutter, dein Vater nur natürlich, wenn er nicht ohnmächtig daneben liegt. Und dann auch deine Geschwister, dann kommen deine Eltern, Großeltern, vielleicht auch die Urgroßeltern, Tanten, Onkel und vielleicht die engsten Freunde, ja? Wenn du geboren wirst, man, du bist sofort in den Beziehungen dabei. Da, voll drinne, in der ganzen Familie. Vom ersten Moment deiner Existenz warst du Teil von Beziehung. Du wurdest in diese Beziehung hineingeboren. Beziehungen sind Teil deines Lebens und manche sogar dein Leben lang. Beziehungen, die dich formen, die dich prägen, verändern und dich ausrichten wollen. Und keiner kennt dich so gut wie deine Eltern, oder? Die sich vom ersten Moment um dich kümmern. Dann waren noch da deine Geschwister. Was gut ist, aber auch nicht einfach. Du wächst heran und es kommen neue Beziehungen dazu. Wir sehen die Kita oder die Kinderstunde, andere Kinder von Freunden, neue Beziehungen in der Schule, Mitschüler, Lehrer. Wir sehen dann noch Beziehungen in der Gemeinde mit neuen Freunden, Sonntagsschullehrer. Wir sehen die Hochschule, Ausbildung, Studium, Arbeit und es geht nur so weiter. Ständig neue Beziehungen, Beziehungen, die sich verändern und es geht weiter. Aber unser Leben ist geprägt von Beziehung. Und dann sehen wir vielleicht noch, der eine Partner fürs Leben, ja, diese lang ersehnte eine Beziehung, nach der die meisten von uns sich doch so sehr danach sehen. Überall haben wir Beziehungen, überall. Doch was hat das alles mit der Eckstein-Philosophie zu tun? Und es hat alles mit der Eckstein-Philosophie zu tun, denn wir sind eine beziehungsorientierte Gemeinde. Und ein paar Dinge werdet ihr in dieser Gemeinde immer und immer und immer wieder hören, wie wir es schon die letzten 2 Wochenenden gehört haben. Wir sind eine evangeliumszentrierte Gemeinde. Alles dreht sich um das Evangelium, wie Thomas uns so klar gemacht hat. Die frohe Botschaft von Jesus Christus und seinem Werk am Kreuz, das soll im Zentrum stehen. Das soll das Zentrum unseres Zusammenkommens sein. Die frohe Botschaft vom Kreuz, von Vergebung, von Leben in Christus. Und damit sind wir zum zweiten Punkt von der Philosophie gekommen, was Nick uns letzten Sonntag gesagt hat. Wir sind auch eine gottfokussierte Gemeinde. Unsere Beziehung gilt zuerst Gott. Als unseren Schöpfer, als unseren Herrn, ihn, den wir über alles lieben, dem wir gehorchen mehr als alles andere. Und das muss der Wunsch von jedem wahren Christen sein, Gott zu verherrlichen, ihm zu gefallen, der alles für uns getan hat und tun wird. Und dann sind wir eben auch, um das biblische Bild komplett zu machen, sind wir auch eine beziehungsorientierte Gemeinde. Wir lieben Menschen, wir fördern Menschen, wir wollen Menschen aufnehmen. Eine Jüngerschaftsbeziehung, die unsere Gemeinde prägen sollen. Und damit wollen wir heute Abend uns beschäftigen mit diesem dritten Teil. Wir sind eine beziehungsorientierte Gemeinde. Und das ist auch der Titel der Predigt. Und was es praktisch für uns bedeutet, dass wir eine beziehungsorientierte Gemeinde sind, dazu wollen wir uns zwei Wahrheiten heute Abend anschauen für unsere Beziehung. Und die zwei Gliederungspunkte sind das Warum für Beziehung überhaupt und als zweites das Was für gesunde Beziehung. Also wenn wir mal systematisch durch diesen großen, ja, unerschöpflichen Bereich von Beziehung gehen, werden wir es nicht erschöpfend betrachten an einem Abend, aber wenn wir uns ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, was sind Beziehungen, wozu haben wir Beziehungen und wie können wir gesunde Beziehungen in unserem Leben führen, dann lass uns anfangen, warum Beziehungen überhaupt? Warum haben wir Beziehungen überhaupt in unserem Leben? Ich meine, Beziehungen sind so wunderbar, oder? Sie sind ein Segen, wenn wir nach links und nach rechts schauen. Überall sehen wir nette Leute. Ja, alle strahlen, jeder besonders in der Gemeinde, man ist nett und freundlich. Menschen, die uns lieben, die unser Leben bereichern, denen wir vertrauen, die sich um uns sorgen, wenn wir die Kinder sehen, ja, Mami, den ganzen Tag. Aber dann, wie auch durch die Geschichten am Anfang gehört, wissen wir auch, dass Beziehungen, dezent ausgedrückt, nicht einfach sind. Ja? Beziehungen sind schwer. Ja? Und besonders mit den echten Beziehungen, mit den Leuten, die uns ganz gut kennen. Ja, unsere Eltern, unsere Geschwister, engsten Freunde, Kinder, ja auch der Ehepartner. Beziehungen sind nicht einfach. Denn niemand kann mich so sehr verletzen wie mein Vater oder meine Mutter. Oder auch meine Kinder. Niemand kann mir so sehr unter die Haut fahren wie meine Geschwister, besonders Brüder. Niemand kann mich so enttäuschen wie meine engsten Freunde. Und auch meine Geschwister in der Gemeinde, richtig? Also wozu das Ganze? Warum gibt es Beziehungen überhaupt? Es ist etwas, was wir kreiert haben. Und die Antwort liegt natürlich in Gottes Wort und es liegt auf der Hand. Wenn wir ganz an den Anfang der Schrift gehen, in 1. Mose 2, sehen wir Gottes Plan für Beziehung. Und da sagt er in 1. Mose 2, Vers 18, die bekannten Verse, 1. Mose 2, Vers 18 sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott sah, dass der Mensch alleine war. Und es war nicht gut. So gab er ihm die Frau. Wozu? Damit der Mann und die Frau eine Beziehung führen. Und die Beziehung war die engste Beziehung, die du je führen kannst mit einem Menschen, ja? Weil du denkst, du hast einen besten Freund und das ist die engste Beziehung. Warte ab, bis du verheiratet bist. Das ist die engste Beziehung, die du je haben wirst mit einem anderen Menschen. Mann und Frau als ein Fleisch. Und Adam freute sich, als er Eva das erste Mal gesehen hat, fängt er an, im Hebräischen mit Poesie zu kommen. Und eigentlich sagt er eigentlich nur, wow. Ja? Das war die überschwängliche Freude von Adam, als er Eva sah. Die erste menschliche Beziehung, die wir sehen. Doch, und das ist so wichtig zu sehen, Adams Beziehung galt erst Gott. Ja, Gott kam zuerst. Gott schuf Adam, um mit Adam eine Beziehung zu haben. Und diese Beziehung sollte für immer die Nummer 1 bleiben, weil es so von Gott geschaffen wurde. Und trotzdem hat Gott, um das Bild komplett zu machen, sich gedacht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Frau schenken. Und dann sagt er in 1. Mose 1, Vers 22 zu Mann und Frau, seid fruchtbar und mehrt euch. Ein wunderschöner Aspekt der Ehe, der aber beinhaltet, dass dort weitere Beziehungen zukommen. Ja? Die Vermehrung, Kinder und Kindeskinder und so weiter. Die Erde wuchs, es kam mehr Beziehungen dazu. Beziehungen sind daher von Gott gewollt. Ja, sie gehören mit zu unserem Leben dazu. Sie sind untrennbar mit unserer Erschaffung verbunden. Denn die Schrift sagt so klar, und das ist so gut zu sehen, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Und eines der Eigenschaften Gottes sind eben Beziehungen. Denn die perfekteste Beziehung, die jemals bestand und bestehen wird, ist innerhalb der Dreieinigkeit Gottes. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, ein Gott in drei Personen, ist die perfekteste Beziehung, die wir je sehen werden. Und damit das perfekte Vorbild für uns, wie Beziehungen eigentlich so aussehen sollten. Soweit so gut, oder? Nicht viel Neues vielleicht für die meisten. Wir sollen Beziehung haben. Sie sind Teil unseres Lebens, Teil des Planes Gottes. Zuerst mit Gott und dann auch mit anderen Menschen. Das ist die klare Botschaft der ganzen Schrift. Wie wir es auch im Neuen Testament sehen. Und damit wollen wir wieder zurückgehen zu der Stelle, die auch schon Nick letzten Sonntag betrachtet hat, nämlich Matthäus 22, 37 bis 40. Das größte Gebot. Eine zentrale Stelle, die uns prägen soll, auch als Ecksteingemeinde. Und mit diesen klaren Worten antwortete Jesus hier auf die hinterlistigen Pharisäer, die ihn herausforderten und ihn wieder fragten, was ist eigentlich das größte Gebot unter den 613 plus x Geboten? Worauf kommt es im Leben wirklich an? Wenn man alles zusammenführt, in ein Gebot, Jesus, sag uns, was ist das Größte? Und Jesus in all seiner Allmacht antwortet hier so klar in den Versen 37 und 38, wie wir es letzten Sonntag gehört haben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Du sollst den Herrn lieben, zuerst, richtig? Die Reihenfolge ist so wichtig hier. Mit ihm zuerst eine Beziehung führen. Und die Liebe spricht hier von einer Hingabe, einem Gehorsam, einer bewussten Entscheidung für Gott. Es ist die Entscheidung, Gott zu folgen und ihn zu verherrlichen. Und das mit seinem ganzen Herzen. Das Herz spricht hier von deiner Identität, deinem Intellekt, woraus deine Gedanken und Taten des Lebens stammen. Aber auch mit deiner ganzen Seele. Was von deinen Emotionen spricht. Ja, Gott zu lieben, es sind auch die Emotionen, die gelenkt werden von der Wahrheit des Wortes Gottes, wie wir ihn anbeten können und lieben können. Und du sollst deinen Herrn auch lieben mit deinem ganzen Denken. In 5. Mose 6, 4 bis 5, was Jesus hier zitiert, heißt eigentlich deine Kraft. Und es ist kein Widerspruch, sondern einfach ein anderes Wort, um auszudrücken, mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was du anstrengst. Auch in deinem Denken. Jesus macht hier klipp und klar den Pharisäern und der Rest der Welt klar. Mit allem, wer du bist und was du tust und was du hast, liebe Gott zuerst. Und das ist die wichtigste Beziehung, die wir in unserem Leben haben werden. Es wird nie aufhören. Es ist die wichtigste Jüngerschaftsbeziehung, die wir je haben werden mit Gott, dem Vater, wenn du wahrer Christ bist. Und das ist diese wunderbare Gewissheit, die wir haben dürfen. Die Beziehung mit Gott wird nie aufhören. Nie. Doch Jesus ist hier nicht am Ende und das ist so schön für uns. Mit Gott haben wir unsere wichtigste Beziehung, doch Gott hat uns auch noch weitere Beziehungen geschenkt, wie wir schon im ersten Buch Mose gesehen haben. Und Jesus bestätigt diese Wahrheit hier im zweiten Teil vom größten Gebot. Lass uns die Verse lesen, 39 bis 40. Da heißt es, und das zweite ist ihm vergleichbar oder ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das zweite ist im ersten gleich. Es ist das größte Gebot der Liebe, der Beziehung, zuerst Gott und dann auch mit anderen Menschen. Das ist das komplette Bild der Bibel für uns Christen. Es heißt, liebe Gott und deinen Nächsten. Und wir kennen diesen Befehl so gut, ja? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben es schon unzählige Mal gehört, bestimmt schon in den Eckstein-Gemeinden, als wir uns noch vorher getroffen haben. Und wir werden es immer weiter hören. Aber was bedeutet das? Was bedeutet es, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst? Und die Frage, warum Beziehung überhaupt ist eben auch so wichtig zu verstehen, wenn wir uns immer wieder vor Augen führen, wie schwierig Beziehungen sind. Und wir fragen uns vielleicht immer wieder, jede Woche, warum können die Beziehungen nicht einfach laufen? Warum können sie nicht einfach ohne Probleme vorangehen, wie im Paradies? Ja? Aber lass uns mal in die Bibel reingehen und uns hineinversetzen in das Paradies, weil wir denken, eigentlich ist ja die Ehe, ja, das Paradies, ja, Flitterwochen ist das Paradies. Aber wie war es denn im Paradies? Und 1. Mose 3 zeigt uns doch interessanterweise, wie im Paradies schon die erste Beziehung Probleme hatte. Ja, wie der Mensch die Beziehung zu Gott vernachlässigte und sich von Gott abwendete. Richtig? Selbst noch im Paradies. Aber dann kann man sagen, aber da war ja noch der Ehepartner. Ja, die eine Person, die einen nie im Stich lassen wird. Aber welches Bild zeigt uns 1. Mose 3, 12 und folgende? Wer ist schuld an der Sünde? Wer? Die Frau, die du mir gegeben hast. Nein, die Schlange. Wer ist schuld? Irgendjemand anders. Irgendjemand anders. Und obwohl ja Adam und Eva noch sozusagen in ihren Flitterwochen waren, oder? Man kann ja sagen, gerade geschaffen, weiß nicht genau, wie viel Zeit dazwischen war. Wir sind der Überzeugung, es ist nicht so lange. Also noch in den Flitterwochen, wenn man es ein bisschen weiter streckt. Sie hatten ja viel Zeit, waren alleine. Kam der erste Krach. Aus dem engsten Freund, Partner und der Liebe des Lebens wurde der Feind und Schuldige für die Misere. Noch in den Flitterwochen gab es beim ersten Ehepaar der Welt Krach. Und diesen Krach sehen wir auch noch heute, oder? Denn wir alle sind von diesem Sündenfall betroffen worden. Ja, alle unsere Beziehungen wurden von diesem Sündenfall betroffen. Und das bedeutet, dass immer dort, wo Sünder zusammenkommen, wird es Reibung geben. Immer und überall. Das ist die Feststellung des Lebens, wenn wir in diese Welt schauen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, können wir feststellen, dass uns eigentlich alle Beziehungen in unserem Leben in gewisser Weise an einem gewissen Punkt schon mal enttäuscht haben. Richtig? Alle Beziehungen. Und das geht nicht nur dir so. Ja? Wir denken immer so, ich bin das Opfer der Welt. Nein, allen Menschen auf diese Seite der Ewigkeit geht es so. Und nein, es liegt nicht daran, dass du immer die falschen Personen triffst. Ja? Es liegt nicht daran, dass du immer die falschen Personen begegnest, denn du wirst nie die Chance haben, die perfekten Menschen in der perfekten Beziehung zu haben, an einem perfekten Ort, mit den perfekten Umständen. Nicht in diesem Leben. Auch wenn wir so sehr danach streben, dass es passiert und endlich perfekt ist. Aber alle Beziehungen sind mit gefallenen Menschen in einer gefallenen Welt. Und wir vergessen so oft, dass meistens der größte Sünder, den wir kennen in der Beziehung, eigentlich die Person im Spiegel ist. Doch die Bibel macht uns klar, wie wichtig Beziehungen sind. Wir sehen von Anfang an, Gott schuf Adam, um eine Beziehung mitzuführen. Schuf Eva für Adam, um eine Beziehung zu führen. Und immer weiter. Die ganze Schrift zeigt uns, wie wichtig Beziehungen sind. Wie zentral und essentiell sie für unser Leben sind. Mit Gott zuerst und dann auch mit anderen Menschen. Deswegen ist es so traurig, heute die Welt der zerbrochenen Beziehung zu sehen. Überall. Und auch die vielen zerbrochenen Beziehungen unter Christen. Viele christliche Familien sind gespalten durch Scheidung und Trennung. Und auch die zusammenbleiben, sind unglücklich. Beziehung als Kampfgebiet anstelle von liebevolle Zuflucht. Zerbrochene Beziehungen in Familien, mit Freunden, auf der Arbeit. Überall sehen wir zerbrochene Beziehungen. Auch da in der Gemeinde, wo Menschen zusammenkommen, hüpfen sie trotzdem von Gemeinde zu Gemeinde, um ihren Enttäuschungen zu entfliehen. Christen, die nicht mehr miteinander reden. Und das alles oft wegen Missverständnissen oder irgendwelchen Kleinigkeiten, die sich immer weiter hoch auf der Liste gespult haben. Da haben wir es, Konflikte. Wir leben in einer Zeit mit zerbrochenen Beziehungen. Merkt ihr da nicht in euch, ja, wenn ihr manchmal so dran denkt, an diesen ganzen Frust vielleicht, die Frage, wozu das Ganze her? Wozu diese Beziehung? Ich will eigentlich nur mit mir leben und an meiner Glocke. Wozu das Ganze? Mit diesen Schwierigkeiten, Enttäuschungen. Was für ein Grund gibt es, dass wir Beziehungen haben? Was soll dieses Durcheinander? Ja? Gibt es noch Gnade? Und vielleicht steckst du gerade in Beziehungen, die schwierig sind. wo die Probleme riesengroß erscheinen. Vielleicht empfindest du Schmerz und Enttäuschung aus Beziehungen, sodass du nicht mehr weiter weißt. Und du fragst dich, was macht Gott nur? Wo ist Gott? Wieso lässt er das zu? Sodass du anfängst zu zweifeln. Aber ich kann dir sagen, es gibt Hoffnung. Und es gibt eine Lösung, es gibt Gnade in dem ganzen Durcheinander unserer Beziehung. Und damit kommen wir zur zweiten Wahrheit über unsere Beziehung. Das Was für gesunde Beziehungen. Wir wissen nun, Beziehungen sind Teil unseres Lebens. Sie sind geschaffen von Gott, damit Gott gewollt. Und sie sind wunderschön, ja, aber sie sind nicht einfach. Sie können oft sehr schwer sein. Und auch hier in der Gemeinde. Doch warum sind unsere Beziehungen nur so schwierig? Warum sehen wir so viele zerbrochene Beziehungen auch in unseren Gemeinden heutzutage? Und wir fragen uns immer wieder, was ist nur die Lösung für gesunde Beziehungen? Und um diese Lösung uns anzuschauen für gesunde Beziehungen, müssen wir zwei Hauptfehler unserer Beziehung erst verstehen. Zwei grundsätzliche Fehler oder Kernsünden, die wir in unseren Beziehungen immer und immer wieder begehen. Und die wollen wir uns jetzt anschauen für die restliche Zeit. Und der erste Fehler, den wir immer wieder machen, wir suchen alle unsere Erfüllung in unseren menschlichen Beziehungen. In der Vertikalen. Wir sagen vielleicht, ach, Quatsch, ja. Sowas, nicht bei mir, ja, nicht bei mir. Aber unsere Taten zeigen es so deutlich. Denn so oft erwarten wir doch alles Gute von unseren Eltern, oder? Ja, wir erwarten so oft alles Gute von unseren engsten Freunden und Geschwistern. Ja, wir erwarten und hoffen oft alles Gute von unserem Ehepartner, richtig? Alle Hoffnung, alle Liebe, Zuneigung, Bestätigung, Sicherheit, Freude und Erfüllung liegt gegründet in den engen Beziehungen unseres Lebens. Oft der einen Person. Das ist meine Erwartung. Vielleicht ist da die eine Person, die mich endlich voll und ganz erfüllt und mich glücklich macht, so wie ich es mir mein Leben lang wünsche. Doch Römer 1, die Verse 22 und 23 machen uns so deutlich, wie dieser Fallstrick, dieser falschen Erwartung uns auf den Boden der Realität zurückbringt. Da heißt es so deutlich von Paulus, da sie sich, also die Menschen, für weise hielten. Und es ist genau das, wie wir sind. Wir denken immer, wir wissen es richtig. Wir sind die Weisen, wir haben den Plan für unser Leben. Und dann sagt Paulus, sind sie zu Narren geworden, Unverständige, und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen. Paulus macht hier in dieser ganzen Abschnitt eine Aussage über die Verdrehtheit des Menschen, dass er immer wieder dazu neigt, das Geschaffene dem Menschen mehr anzubeten als Gott. Wir haben das Geschaffene Menschen in unserem Leben zu Gott gemacht, indem wir alles von dem Menschen erhoffen, erwarten, um glücklich und erfüllt zu sein. Und wir sagen nicht, nein, 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 das mache ich nicht, nicht bei mir. Aber wir haben Gott von seinem ersten Platz gestoßen und andere Menschen zu Gott erhoben. Und auch wenn du sagst, es ist nicht so, immer dann, wenn du von der einen Person in deinem Leben alles erhoffst, alles erwartest, um glücklich zu sein, bist du in diesem Fall, in diesem Punkt gefallen. Und hier kommt dieser verrückte Fallstrick. Denn Menschen wurden nicht geschaffen, um mich voll und ganz zu erfüllen. Okay, lass mich das wiederholen. Menschen wurden nicht geschaffen, um mich vollkommen zu erfüllen und glücklich zu machen. Und ich weiß, es ist manchmal schwer. Wir haben, glaube ich, keinen Mann in Flitterwochen hier gestern, ja, die geheiratet haben. Er ist schön und ist dazu da. Wir sollen ein Fleisch sein. Aber dieser Mensch ist nicht geschaffen. Keine menschliche Beziehung wird je das erfüllen, was wir uns erträumt haben. Keine. Denn wir wurden geschaffen. Und das ist so wichtig zu verstehen. Denn wir wurden geschaffen, um Gott alleine anzubeten. Um ihn alleine unsere Erfüllung zu sehen. Und das ist auch Teil der Ehe, dass wir einander helfen, Gott ganz zu sehen. Denn Menschen werden es niemals schaffen, uns ganz zu erfüllen, weil sie Teil dieser gefallenen Welt sind, weil sie auch Sünde sind. Und dadurch werden sie mich zwangsläufig irgendwie enttäuschen. Sie sündigen so wie ich. Und das bringt den Krach und den Bruch in unseren Beziehungen von Anbeginn der Zeit. Und es sind diese unrealistischen Erwartungen, die wir haben an unseren Nächsten, die dann daraus resultieren, Enttäuschung, warum so viele Beziehungen zu Bruch gehen und einfach brach liegen heutzutage. Ob in der Ehe, mit dem Ehepartner, in der Familie, mit den Kindern, Freunden und eben auch in der Gemeinde, überall. Und diese Enttäuschung treiben uns dann immer mehr von Menschen weg. Ja, wir fliehen vor den Menschen. Dann kommt Verbitterung, Zorn, Zwietracht, Lästerung, Verletzung und noch mehr. Und die Sünde in uns macht so verrückte Sachen, dass sie das, was wir früher von der Person erwartet haben, das Beste, wird so umgedreht, dass wir dann das Schlimmste von der Person erwarten. Und wie es am Anfang der Schrift war, aus dem Freund wird der Feind. Warum? Weil wir die andere Person zu Gott erhoben haben und die Reihenfolge vertauscht haben. Und man könnte doch fast meinen, wenn ich von der anderen Person alles erwarte und erhoffe, dann liebe ich sie doch besonders viel. Aber das ist keine biblische gebende Liebe, sondern eine selbstsüchtige Liebe, die nur auf mich fixiert ist. Und C.S. Lewis in einem sehr bekannten Zitat aus dem Buch Beziehung, was ihr unbedingt lesen könnt und sollt, wenn ihr Zeit habt, schreibt er es und bringt uns auch gleich die Lösung zu diesem ganzen Schlamassel von dem ersten Fehler. Da sagt er, Zitat, wenn ich gelernt habe, Gott mehr zu lieben als meine Liebsten auf Erden, dann werde ich meine Liebsten auf Erden mehr lieben, als ich es jetzt tue. In dem Maße, wie ich meinen Liebsten auf Erden auf Kosten und anstelle von Gott liebe, werde ich mich dem Umstand näher, dass ich meinen Liebsten auf Erden überhaupt nicht mehr lieben werde. Und wir denken immer wieder, wenn wir die Reihenfolge verdrehen, lieben wir die Person mehr. Aber wir werden uns den Umstand nähern, dass wir sie nicht mehr lieben, weil sich nämlich alles um mich dreht. Weil es eine selbstzentrierte Liebe ist, die wir auch in Jakobus 4, 1 bis 3 so klar sehen. Doch das größte Gebot hier in Matthäus 22 gibt uns die Lösung für den Rest der Schrift. Gott muss an der ersten Stelle unseres Herzens sein. Psalm 113 sagt es, wer ist wie der Herr, unser Gott, der in solcher Höhe thront? Es muss in unserem Herzen immer heißen, zu jeder Zeit, Gott zuerst. Ich liebe ihn zuerst. Ich wandle in seiner Wahrheit zuerst. Ich liebe Gott zuerst. Und wie wunderbar ist doch diese Wahrheit, oder? Eigentlich ist es so schön und wir denken manchmal immer wieder, oh ja, ich weiß Gott zuerst. Und wir hören es immer wieder. Aber lasst uns mal nicht immer darauf so verweilen an dieser Anstrengung, sondern wie schön ist es, dass Gott sagt, ich möchte mit dir eine Beziehung. Es ist unverdiente Gnade. Und dann der zweite Gedanke, dass wir wissen, eine Komponente der Beziehung ist immer perfekt. Denn wir sind es, die es vermasseln, nicht Gott. Aber Gott ist immer da. Er ist perfekt. Er kennt uns. Er ist die perfekte Komponente unserer Beziehung. Und wenn dann unsere Beziehung gut laufen mit anderen Menschen, weil wir die Reihenfolge eingehalten haben, ist es auch ein Zeichen von Gottes Gnade und nicht von unserem Können. Warum? Damit er in allem die Ehre bekommt, wie es Römer 11, 36 so klar sagt. Denn von ihm und durch ihm und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Welche Dinge? Alle Dinge. Alle Dinge sind von ihm, für ihn und zu ihm hin. Auch unsere Beziehung. Auch deine Beziehung. Doch das war nur der erste grundsätzliche Fehler. Wir vertauschen die Reihenfolge und beten andere an, indem wir alles von ihnen erhoffen. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Fehler, der teilweise noch einschneidender ist. Und der zweite Fehler ist, den wir oft tun in unseren Beziehungen. Wir erheben den Menschen nicht nur, sondern wir tun auch genau das Gegenteil. Er sagte, wieso genau das Gegenteil? Ich liebe doch meine Person um mich herum. Wie sollen wir lieben? Wir lieben unseren Nächsten nicht so wie uns selbst. Wie wir es gelesen haben. Und wir nicken und stimmen zu und wir hören diesen Vers hunderte Mal, oder? Wer hat ihn schon tausendmal gehört? Ja, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Hier, Debbie, ja, hier, Missionarsfrau, ja. Wir wissen es alle. Wir sagen es uns selbst, aber was heißt es eigentlich? Ja? Was heißt es eigentlich, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst? Wie sieht es praktisch aus? Denn interessanterweise sagt Jesus eine Sache hier in Matthäus 22, die wir vielleicht so nebenbei über den Tisch runterfallen lassen. Die Liebe für sich selbst sieht Jesus hier als gegeben an. Richtig? Jesus befiehlt hier nicht, liebt euch erst selbst und dann den Nächsten, sondern er sagt, ich weiß, dass ihr euch selbst liebt. Er setzt es als voraus an. Ihr liebt euch selbst. Denn wir als Menschen haben einen kraftvollen Instinkt der Selbsterhaltung und Selbstverwirklichung. Richtig? Denn alles, wonach eigentlich der Mensch strebt, ist, sich glücklich zu machen oder glücklich und erfüllt zu sein. Jeder Mensch von uns. Du willst das Essen, was du möchtest. Ja, manche lieben exquisites Essen. Du willst tragen, was du willst. Du willst dort leben, wo du willst, mit wem du willst. Du willst Sicherheit für dich selbst, du willst Freizeit, die für dich selbst. Du willst die Menschen um dich herum haben, die du willst. Und alles ist das Selbstliebe. Ja? Das sind alles Teile von Selbstliebe. Du möchtest Dinge in deinem Leben, die dich glücklich machen und dich erfüllen. Es ist die Selbstliebe, die dich vorantreibt, jeden Tag Leid zu verringern und das Glück und Freude in deinem Leben zu erhöhen. So tickt der Mensch. Das ist, was uns vorantreibt. Wir müssen es nicht erst lernen, uns selbst zu lieben, sondern wir tun es ganz natürlich. Ja, bei den kleinen Kindern fängt es schon an. Sie wissen genau, was sie wollen, wenn sie ein bisschen lauter werden. Und an und für sich, und das ist so wichtig zu verstehen, an und für sich ist diese Selbstliebe nicht falsch. Nicht falsch, denn Gott hat uns diesen Trieb gegeben, für uns selbst zu sorgen, uns selbst zu lieben. Für uns selbst hingegeben zu sein und da zu sein. Es ist nicht falsch zu essen, was man will. Es ist nicht falsch, dass man Dinge anziehen möchte, die man möchte. Dass man wohnen will, wo man will. Dass man arbeitet, wo man möchte. Sicherheit fühlt, mit Menschen zusammen ist, die man macht. Selbst gemocht zu werden, ist nicht falsch. Und hier ist der Knackpunkt. Aber ob diese Selbstliebe sündig ist, wird in dem Moment geoffenbart, wo du auf diesen Befehl hier vom größten Gebot reagierst. Und lass mich das ein bisschen weiter ausführen. Liebst du deinen Nächsten so wie dich selbst? So wie du diesem Befehl in deinem Leben auch wirklich folgst, wird dein Herz, dein Inneres zeigen, ob deine Selbstliebe sündig ist. Bist du allein auf dich ausgerichtet oder eben auch auf deinen Nächsten? Alles, was du für dich willst, willst du es auch für deinen Nächsten. Essen, Kleidung, Wohnung, Arbeit, Sicherheit, Freude, Freunde, Wohlbefinden. Es ist das, was du für deinen Nächsten willst, so wie du es für dich möchtest. Und es geht hier nicht darum, dass du exakt das Gleiche, was du hast, für deinen Nächsten willst. Aber bist du mit der gleichen Hingabe dabei, andere Menschen praktisch zu lieben, wie du hingegeben bist für dein eigenes Leben? Bist du mit der gleichen Hingabe bereit, andere zu lieben, für andere zu sorgen, wie für dich selbst? So wie du dich liebst, liebst du andere. Lebe für andere, sei hingegeben für andere, sei hingegeben im Glücklichmachen von anderen. Aber ist deine Selbstliebe auf dich ausgerichtet, so wirst du nicht die gleiche Hingabe haben und wirst erkennen, dass deine Selbstliebe sündig ist, weil sie eben nicht dem Gebot Gottes hier folgt, der sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit, mit dieser Aussage, tritt Jesus uns hier gewaltig auf die Füße. Ja? Und was er auch bei den Pharisäern gemacht hat, das hat er ganz bewusst gemacht, dass er hier das größte Gebot, dass er Mose, ihren Glaubenshelden, zitiert hatte. Er tritt uns auf die Füße, wenn er uns zu uns sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil das ist ein radikaler Befehl. Und radikal ist er nur, weil er die Wurzeln unserer Sündhaftigkeit aufdeckt. Aber was sind die Wurzeln unserer Sündhaftigkeit? Es ist das eigene Vergnügen und die eigene Glückseligkeit anstelle und fernab von Gott. Und fernab von Menschen. Und ich sage, das klingt komisch. Aber jede Sünde kommt aus dem Verlangen, glücklich zu sein, fern von Gott, fern von seiner Verherrlichung, fern von seinem Willen und von seiner Gemeinschaft. Wie wir es in 1. Mose sehen, als Satan die Möglichkeit gab und gesagt hat, du kannst sein wie Gott, unabhängig sein, machen, was du willst, schlug der Mensch zu. Und so ist auch heute. Wenn wir gelockt werden von der Sünde, ist es der Trieb, dass du für dich erfüllt sein willst, fern von Gott. Und Jesus deckt hier unsere sündhafte Selbstliebe so klar auf. Er legt ihnen die Hand direkt in die Wunde von unserem Stolz. Und Stolz ist eben die Annahme, dass du keinen anderen brauchst, um glücklich zu sein, nur dich alleine, weil sich alles um dich dreht. Und du über alles erhaben bist und die Leute um dich herum nur als Mittel zum Zweck gebraucht werden. Vielleicht ist es bei uns nicht so krass. Und wir gehen nicht so weit. Doch die Wurzel von Stolz ist dein Widerwille, Gott zu gehorchen, dich ihm unterzuordnen, ihn zu lieben und dann auch der Unwille, andere so zu lieben wie dich selbst. Und das ist die Welt, in der wir leben. Das sagt uns Paulus schon vor Hunderten von Jahren, vor 2000 Jahren, sagt er in 2. Timotheus 3, 2-4, so drastisch. Und ich kriege nur den ersten Vers raus, denn die Menschen werden sich, was? Selbst lieben. Philipper 2, 21, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesus ist. Und das ist leider auch in der Gemeinde Gottes oft so, dass wir unseren Nächsten nicht so lieben wie uns selbst. Und damit deckte Jesus hier die Wurzel der Pharisäer auf, in Matthäus 22. Denn wenn wir die Pharisäer betrachten, war all ihr Trachten danach, fern von Gott zu sein. Ja, Gott spielt eine Rolle, Mose spielt eine Rolle, aber in ihrem Herzen wollten sie selber herrschen über ihr Leben, über ihre Umstände, über alles und es trotzdem noch als Gottesdienst verkaufen. Und Jesus sagt zu ihnen, liebe Gott voll und ganz und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn das ist die wahre Lösung für Beziehung. Das ist die Lösung für Beziehung. Und jetzt kommen wir dazu und sagen, will Gott wirklich? Meint Gott wirklich durch sein Wort jetzt, dass ich an die zweite Stelle, die zweite Geige spiele? Und sage ich, nein, nicht die zweite, die dritte Geige. Erst kommt Gott, dann kommt dein Nächster, Plural, dein Nächsten. Und dann irgendwann kommst du. Das ist die biblische Reihenfolge. Ist nicht irgendwie, das ist ja richtig gemein. Das ist, wie Gott es wollte, von Ewigkeit her. 1. Korinther 10, 24. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. 1. Johannes 3, 17. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Liebe deinen Nächsten. Gib dich hin mit ganzer Hingabe für deinen Nächsten. Das ist das Leben und das Lieben von wahren Christen. Aber lass uns noch mal genauer sein. Ja? Wir können ja wieder fragen, okay, wer ist mein Nächster? Immer die Suche vom Nächsten, ja? Wie schon bei Jesus. Wer ist eigentlich mein Nächster? Ja? Wer ist eigentlich mein Nächster? Und ich glaube, eine der radikalsten Aussagen zu unserem Nächsten, wenn wir lange suchen, ist Lukas 6, 32 bis 36. Ich wollte schon mal im Gottesdienst vorlesen. Und da sagt uns Jesus so klar, wer ist unser Nächster? Und tritt uns wieder auf die Füße. Und da sagt er so klar, und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. 35, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Kurz, wir lieben nicht nur die, die uns lieben, sondern wir sind aufgefordert, alle zu lieben. Alle, die für uns sind, die gegen uns sind, die uns zurücklieben oder nicht. Egal, wer in die Gemeinde hier kommt woher die Person kommt, mit welchem Hintergrund, wie sie gekleidet ist. Wir lieben. Wir lieben. Wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst, weil das der Befehl Gottes ist für unser Leben, für unsere Beziehung in der Gemeinde und in unserem Leben. Jetzt könnte man wieder sagen, meine Güte, Beziehungen sind verrückt. Weil wir doch immer wieder dahin tendieren, dass wir Beziehungen vermasseln. Ja, versemmeln auch. Also wozu das Ganze? Wozu soll ich dann noch Beziehungen mit anderen Menschen führen, wenn es so schwer ist? A, weil es Gottes Befehl ist. Und B, weil Gott uns durch diese Beziehung aufzeigt, dass wir unfähig sind, andere zu lieben, wenn wir nicht zuerst unsere Kraft und in unsere Beziehung zu ihm finden, der uns geschaffen und erlöst hat. Gott gebraucht unsere Beziehung, um uns wachsen zu lassen und uns zu formen, damit wir die Person werden, die er möchte. Und das ist eine Regel, die wir immer beigebracht bekommen. Wir wachsen eben oft nur durch Schwierigkeiten in unserem Leben, richtig? Die Älteren müssen jetzt ganz gewaltig nicken. Aber dann ist es schon so lange her, dass man weiß, oh ja. Aber deswegen sind auch jede schmerzhafte Erfahrung in unserer Beziehung ein Fingerzeig darauf, dass wir Gott über alles andere brauchen. Und wenn wir ehrlich sind, es sind besonders die schwierigen Beziehungen, die uns wachsen lassen, oder? Sie tun am meisten weh, aber sie bringen uns am meisten voran, weil sie uns so nah zum Herrn wieder auf die Knie bringen. Und jede Beziehung hat seine Schwierigkeiten, ja? Jeder. Und wir wachsen, indem wir Gott uns unser sündiges Herz aufzeigt, damit wir ihm und der anderen Person uns vor ihm demütigen und aufs Neue von ihm alleine formen lassen, um Beziehungen an seinem Bilde und zu seiner Ehre zu führen. Und Leute, die Reife unserer Beziehung wird nicht dadurch definiert, dass es keine Probleme gibt, sondern wie wir mit dem Problem biblisch umgehen. Ob in der Ehe, der Familie, auf der Arbeit und eben auch hier in der Gemeinde. Wir werden nie die Probleme ausradieren. Das geht nicht, ja? Dann dürfen wir nicht zusammenkommen, müssen uns alle zu Hause verschließen. Aber wie wir biblisch mit dem Problem umgehen, darauf kommt es an. Und ja, Enttäuschung und Verletzung tun weh, doch sie sind Teil des perfekten Plan Gottes. Wie wir auch in 1. Korinther 10, 13, was ich nicht mehr vorlese, sehen, wie der Herr treu ist und uns nicht über unser Vermögen Prüfung gibt, sondern immer den Ausweg. Und eine Frage, weitere Frage, die sich ja aufdrängt zum Ende unserer Predigt ist, wie können wir eigentlich diesem Befehl folgen? Ja, wir sitzen hier und sagen, ja, vielleicht kann das nur hier Pastor Andresen und andere Superheilige schaffen. Wie kann ich das schaffen? Ja? Wie ist es möglich, Gott zuerst zu lieben und den anderen wie uns selbst? Wie schaffe ich das? So wie die Schrift es von uns verlangt. Und wieder gibt uns Paulus die Antwort in Galater 5, 16, 17. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das ist der Wandel in der neuen Natur, der Wandel im Geist, der Wandel im Wort, der Wandel im Glauben und in der Gnade. Das ist der Wandel in der Liebe zu Gott zuerst. In der richtigen Reihenfolge, wie Gott es möchte. Und dieser Wandel wird dann auch die Frucht des Geistes vollbringen und uns dahin bringen, dass wir so lieben wie Christus. Und wie diese Liebe klar und biblisch aussieht, sehen wir noch an einem der bekanntesten Kapitel in 1. Korinther 13. Und wir denken immer an 1. Korinther 13, oh ja, Paulus hat es geschrieben, um uns ein gutes Kapitel zu geben für Hochzeiten. Ja, wir wollen es vorlesen für unser Ehepaar. Aber Paulus schreibt dieses Kapitel 13 in eine Gemeinde mit Problemen in den Beziehungen. Und er macht ihnen klar, wenn ihr am Sonntag zusammenkommt, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, dann kommt in der Gesinnung von 1. Korinther 13 zusammen. Und da heißt es dann in der Mitte, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das ist die Lösung für unsere Beziehung. Und das ist die wahre Liebe, wie Gott sie von uns verlangt. Die Liebe für unseren Nächsten wie für uns selbst. Und das ist unsere Verantwortung vor Gott. Ich muss folgen, wie er befiehlt, weil das Leben von wahren Christen ist. Und viel zu oft sind wir damit beschäftigt, die Menschen um uns herum zu ändern und zu formen, um sie dann erst zu lieben. Aber dabei müssen wir bei uns zuerst anfangen, uns zuerst verändern zu lassen. Uns zuerst in Gottes Hände begeben, auf die Knie in Demut, um ihm zu folgen. Und wir wissen, dass nichts in diesem Leben von selbst läuft. Wir wissen, dass dadurch Beziehungen sind Arbeit, ja. Und manchmal sind so Ehepaare, neue, die gerade durch die Flitterwochen gegangen sind, so, ich frage immer gerne im Seelsorgeunterricht, wie lange seid ihr verheiratet? Ah, erst 6 Monate. Warte mal. Irgendwann kommt es dann. Die Realität, es ist Arbeit, es ist Einsatz. Aber das ist gut, weil dieser Einsatz wird einen dahin bringen, dass man noch enger zusammenwächst. Und ihr kennt es alle. Beziehungen, für die man arbeitet, sind schöne Beziehungen, weil nichts im Leben von sich selbst aus läuft und auch nicht die Beziehung in unserem Leben. Es erfordert unsere Hingabe. Wenn du dich aber jetzt fragst, wozu diese ganze Mühe, oder du denkst, meine Güte, Beziehung bei den Christen sind verrückt. Wozu diese ganze Mühe, sich anzustrengen, dann gibt es nur eine Antwort, weil Jesus dich zuerst geliebt hat. Die Motivation für alles ist Jesus, weil er am Kreuz gestorben ist, um dich in eine Beziehung mit Gott zu bringen. Er hat sein Blut vergossen, er wurde ans Kreuz genagelt, er ist gestorben, er ist auferstanden, er hat alles getan, damit du mit Gott eine Beziehung führen kannst. Ja, noch mehr, damit du wirklich fähig bist, mit anderen Menschen eine echte Beziehung zu führen, die Gott wohlgefällig ist, die ein Zeugnis ist vor der Welt. Und solche Beziehungen, ich sage es immer wieder, diese Beziehung im Geist, in Christus, sind die größte, ich sage mal, Waffe, das größte Zeugnis, was wir Christen haben dürfen, weil wir komplette Aliens sind in dieser Welt, wenn wir so lieben, so Beziehungen führen, wie es Johannes auch sagt in Johannes 13, 34. Da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch einander untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch einander lieb habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist die Liebe, die wir brauchen. Die Gott uns vorgelebt hat. Die Beziehung zu ihm. Wenn wir zusammenfassen, Gott hat uns als Beziehungsmenschen geschaffen. Zuerst mit ihm, aber auch mit anderen Menschen. Und diese Beziehungen sind wunderbar. Sie sind schön, aber wir werden in vielen Beziehungen unseres Lebens sehen, dass sie sind schwierig. Doch in dieser gefallenen Welt dürfen wir immer wieder auf den Herrn schauen und auf sein Wort. Wir dürfen immer wieder erkennen, Gott ist treu. Er ist bei uns. Und deswegen dürfen wir und lenken wir alle unsere Selbstliebe, alle Erwartungen, alle Hoffnungen, alle Wünsche, alle Bestätigungen fokussieren wir allein auf Gott, bis er unser Herz so erfüllt hat, dass er allein alle Ehre bekommt. Dass alle Erfüllung der Selbstliebe auf Gott ist. Denn Gott allein ist unsere absolute Erfüllung. Und das wird wahre Freude bringen, wenn wir solch eine Liebe empfinden und eine Erfüllung in Gott. Ein Leben im Geben für den Nächsten, was dann natürlich daraus passiert. So wie Jesus alles gegeben hat, folgen wir seinem Vorbild und geben alles für ihn. Ob in der Gemeinde, wo er uns hingestellt hat, in die Ehe, in die Familie. Denn wir dürfen hier in der Gemeinde immer wieder erkennen, wir sind eine Familie, die engste Familie, die wir je haben werden, ist die Gemeinde. Wir sind ein Leib, wo wir alle Glieder sind. Wir dürfen diese Liebe, die Liebe Gottes ausleben und sie aneinander praktizieren, damit Gott verherrlicht wird. Und das ist eine beziehungsorientierte Gemeinde. Das sind Beziehungen, die nicht einfach sind, aber mit Gottes Gnade dürfen wir auch da sehen, dass sie möglich sind. Und das schaffen wir nicht aus uns, sondern nur durch den Geist, der in uns wohnt, damit er in allem alle Ehre bekommt und nicht, dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir kriegen es hin, sondern Gott will es in uns vollbringen, damit er verherrlicht wird. Amen. Okay, lass mich noch beten und dann singen wir noch zwei Lieder. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort und wissen, dass dieses ganze Thema von Beziehungen so unerschöpflich ist. Und wir noch so viel darüber sagen könnten und lernen könnten, wie wir doch Beziehungen führen. Und Herr, wir haben so viel Not daran, in unseren Beziehungen, in unserem Leben weiterzuarbeiten. Herr, besonders die echten und engsten Beziehungen in unserem Leben. Wir sehen die Beziehung zu dir, wie sie oft sie kränkelt, wenn wir uns von dir wegziehen. Die Beziehung zu unseren Ehepartner oder unseren Kindern und Freunden, wie sie kränkeln, wenn wir uns zurückziehen und nicht dran arbeiten, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du in uns regierst. Herr, dass wir die Reihenfolge einhalten in unserem Leben und dich zuerst lieben, voll und ganz, vor allen Dingen und daraus hinaus alles andere in unserem Leben definieren und auch die Beziehungen, die du uns hineingestellt hast. Herr, dass wir noch mehr lernen zu lieben, wie wir uns selbst lieben, mit einer hingebungsvollen Liebe, die nicht auf das Ansehen der Person schaut, sondern deinem Wort treu folgt und den Menschen, den Nächsten zu dir führt. Und die Liebe, die du in uns, in unser Herzen ausgegossen hast, dass wir sie verkörpern und ausleben in unserem Leben, damit du verherrlicht wirst. Schenke, dass wir eine solche beziehungsorientierte Gemeinde sind und weiterhin ausleben, damit hier an diesem Ort und überall da, wo du uns hingestellt hast, deine Kraft, deine Gnade und deine Liebe leuchtet zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.